9. Das Gefährt rollte langsam dahin, nur Spuren zeugten von einem Weg. Unter einem schattigen Feigenbaum hielt Ursus an, gab dem wartenden Pferde einige Früchte und legte sich unter den Baum, um die innere Unruhe zu überwinden. »Alle meinen es wohl gut mit mir«, sprach er nachdenklich zu sich selber. »Aber wo ist für mich das Tor zur Klarheit? O Jesus, warum musstest du gerade jetzt sterben? Ich soll still werden. Aber wie soll man dies denn anfangen? Seit gestern wogt es hin und her in mir, und das Ergebnis...« Das Pferd schnupperte an seinem Gesicht und brachte seine Gedanken zurück in die Wirklichkeit. Wie man sich vergessen kann in der Sorge um Jesus, sprach er weiter. Und dabei soll ich alles Sorgen aufgeben? Wäre es nicht besser, wieder eine Aufgabe zu erfüllen? Dadurch würden meine Gedanken wohl am ehesten zur Ruhe kommen. So setzte er sich wieder auf den Wagen, überließ es aber dem Pferd, sich den Rückweg selbst zu suchen. Nach einer geraumen Weile sah er einen Menschen, der auch diesen Weg ging, und nun freute er sich, dass er nicht ganz allein war. »Aber ich wollte doch allein sein«, wunderte er sich. »Was wird dieser Mann mir sein können?« Rascher ließ er das Pferd laufen und holte den Wanderer bald ein. Ursus hielt an und lud nach kurzem Gruß den Fremden ein, so du denselben Weg hast. Nach dem Heilbad des bekannten Markus, so kannst du gern Platz nehmen und mitfahren. Mit Dank nehme ich dein Anerbieten an, sprach der Fremde. Es wird mir eine Freude sein, mit dir zu fahren. Ursus half dem Fremden, und als sie nebeneinander saßen, fragte er, wohin in dieser Einsamkeit? Es ist, wie es scheint, eine Seltenheit, hier jemandem zu begegnen. »Zu Freunden will ich«, antwortete der Fremde, »die mich schon lange erwarten, da ich ein Versprechen gab, sie zu gegebener Zeit zu besuchen.« Ursus sprach, »Da nun deine Freunde im Hause des Markus sind, werden sie sich wohl freuen, dich zu sehen. Kommst du heute zu ungelegener Zeit, denn im Hause des Markus herrscht Trauer.« »Trauer?« fragte der Fremde erstaunt, »kaum glaublich, da ich nicht erfuhr, dass dort jemand gestorben ist. Im Hause Markus ist zwar niemand gestorben«, sprach Ursus, »aber der Erbauer und Gründer des Heilbades, Jesus von Nazareth.« Der Fremde entgegnete, »Mir scheint es kaum möglich, dass deswegen im Hause Markus Trauer ist, da doch alle wissen, dass Jesus ein Herr über Leben und Tod war. Sie alle haben doch den Nazarener so gut gekannt, dass die Kunde von Jesu Tod wohl vorübergehenden Schmerz, aber nicht Trauer, verursachen kann. Auch kenne ich meinen alten Freund Markus doch gut, der wohl einmal schwach, aber nicht durch Trauer mutlos und verzagt wird. Vielleicht kennst du die ganze Familie noch nicht so recht und nimmst nur an, sie trauern, da du selbst traurig bist. Ursus wunderte sich. Du magst recht haben. Ich bin wirklich voll Traurigkeit, da der Tod Jesu mich erschüttert hat bis ins Tiefste. Und ich glaubte, alle müssten davon ebenso erschüttert sein. Es haben sich etliche Freunde viel Mühe gegeben, mich zu beruhigen, aber ohne Erfolg, denn es ist zu schwer für mich zu glauben, dass wer einmal gestorben ist, noch immer im selben Sinne tätig sein kann. Gegen diese Auffassung wehrt sich eben mein Verstand. Der Fremde fragte teilnehmend: So bist wohl auch du ein Freund von Jesus und hast ihn recht geliebt? Ursus antwortete aufrichtig: Nein, es wäre zu viel gesagt, ein Freund von ihm zu sein. Aber geliebt habe ich ihn längst. Nur gesehen und gesprochen habe ich ihn noch nicht. Es ist ja eben für mich der größte Kummer. Ehe ich ihn gefunden habe, ist er mir verloren gegangen. Du redest mit Bitterkeit von dem Sterben Jesu, obwohl du so vieles schon von ihm empfangen hast. Hast du nicht den Ausspruch von ihm gehört? Selig sind, die ihn nicht sehen, noch gesehen haben und doch an ihn glauben. Es muss doch ein gewaltiges sein, um solchen Glauben. Auch der Meister hatte einen Glauben, und zwar den Glauben an seinen Nachfolger. Und dieser Glaube überwand alle Bedenken. Und so ging er für sie auch in den Tod. Ursus fragte erregt: Ja, sage mir, wer bist du, dass auch du durch die Todesbotschaft nicht traurig wirst und das Sterben Jesu noch als etwas Großes betrachten kannst? Es ist für mich eben noch so unbegreiflich, dass ihr alle, die ihr Nachfolger oder gar seine Jünger sein wollet, noch immer mit ihm euch verbunden fühlt und seine Stimme sogar in euch vernehmen könnt. Warum hat er euch nicht um Hilfe angerufen? Ja, warum offenbart er euch sein Sterben erst nach einigen Tagen? Er musste also besondere Gründe dazu haben. Oder es liegt hier noch etwas anderes dahinter? Mit Ernst antwortete der Fremde: Es scheint, als ob du am liebsten mit dem Meister rechten möchtest. Merke dir, nie wird der Meister einem bekunden, der nach außen hin und im Verstand seine Gründe sucht, warum er in den Tod ging. Doch die mit seinem Geiste im Herzensleben schon verbunden sind, finden diese Lösung in innerer Klarheit. Warum wehrt sich denn dein Verstand gegen das, was doch vor allem das Herz angeht? Und warum kann dein Verstand nicht begreifen, dass der Meister doch wohl um anderer Ziele willen, als du dir vorstellen kannst, sein größtes Liebeopfer darbrachte? Wisse, wer liebt, bringt gerne Opfer, und wer geliebt wird, ist auch zu Opfern bereit. Da der Geist der reinen Liebe die Kraft in sich birgt, wenn nötig, jedes Opfer zu bringen. So nun Jesus sich opferte und mit diesem Opfer allen Menschen etwas gab, wofür ihm ewig zu danken ist, meinst du, dass der Jesus erst andere fragen sollte, darf und soll ich euch dieses Opfer bringen? Du fragst, wer ich bin und warum ich nicht traurig bin über diese Trauerbotschaft. Das sage ich dir, traurig bin ich schon, aber nicht über Jesus, sondern über solche Menschen, welche die Kraft der wahren Liebe nicht würdigen können und sich über das Wesen rechter Opferbereitschaft noch ganz falsche Begriffe machen. Ursus rief bittend, »Halte ein, mein lieber Freund, ich wollte dich nicht kränken mit meiner Rede, die nur meiner inneren Zerrissenheit entsprungen ist. Ich bitte dich um Verzeihung. Ja, um deinen Beistand bitte ich dich, damit ich wieder zur inneren Klarheit gelangen kann. Siehe, lieber Ursus, jetzt lässt sich eher mit dir reden, da du einsiehst, dass du zu weit gegangen bist. Verlorenes bringt man durch Kritik nicht zurück. Andererseits aber ist diese Sache doch viel zu ernst und zu heilig, um sie mit dem menschlichen Verstand beurteilen zu können. Aber ich will dir helfen, dir so weit dienen, dass du, so du nur ernstlich willst, zur rechten Klarheit kommen kann. Doch lass uns gehen. Das Tier findet ohnehin seinen Weg, und im Gehen werden wir uns schon näher kommen. Wenn wir gehen, benutzen wir die eigenen Kräfte zum Vorwärtskommen. Wenn wir fahren, benutzen wir fremde Kräfte dazu. Darum, wenn der Herr mit uns fortschreiten will, müssen wir auch im Geistigen auf eigenen Füßen stehen und gehen lernen. Nun stiegen beide ab, und Ursus sprach, »Lieber Freund, noch immer hast du mir deinen Namen verschwiegen, doch den meinen hast du schon genannt. Wie hast du Kenntnis davon erhalten? Höre, was ich dir darüber sagen werde. Mir bleibt nichts unbekannt. Da der Geist alles Lebens und aller Fülle aus Gott, der in mir ist, mich so weit ausgerüstet hat, dass ich sagen kann, mir ist alles offenbar. Denn nichts ist mehr in mir, das mich je noch an das Irdische binden könnte. Du wirst immer geheimnisvoll. Ja, ich fange an, mich selbst fast nicht mehr zu verstehen. Bei Markus dieser Glaube, bei den Fischern diese Hingabe und bei dir dieses Einssein mit Jesus. Höre, hier steckt doch ein Geheimnis dahinter. Immer habe ich das Rechte gefunden. Aber gerade über diesen Jesus kann ich zu keiner Klarheit gelangen. Mein Ursus, deine menschliche Auffassung, dein allzu menschlicher Begriff von Jesus leidet Schiffbruch, und darüber solltest du dich nur freuen. Denn je weniger du hast, an was sich dein Verstand noch halten kann, je weniger Kampf hast du. Jesus lässt sich in seiner inneren Wesenheit nur erfassen, so du alles Verstandeswissen ausschaltest und anfängst mit den Augen der Liebe und des Glaubens ihn zu schauen. Oder meinst du, so Jesus, der Meister und Heiland, alle Menschen mit kritischen Augen betrachtet hätte, dass die Liebe in ihm Sieger geworden wäre? Es ist wohl nicht leicht, Menschen mit solch hohem Gerechtigkeitsgefühl zu bewegen, die Schwächen ihrer lieben Nächsten zu entschuldigen. Und daher stammt dann das mangelnde Verständnis für diese seine Liebe und für den Opfertod Jesu. Freund, du bist hart zu mir, rief Ursus, und doch fühle ich deine Liebe, die mich anders sehen möchte. Es ist wahr, Unrecht mag ich nicht tun, aber auch nicht erleiden. Und es ist für mich das Schwere, es als richtig anzuerkennen, dass Jesus, der nur Gutes tat, Gutes brachte, geopfert werden musste. Und dies auf die grausamste Weise. Inwieweit aber nun allen Menschen damit gedient sein soll, dafür fehlt mir jede Erkenntnis. Ein Mensch, der uns solche erhabenen Lehren vom Leben bringt und mit solchen Wunderkräften ausgerüstet ist, kann nach meiner Auffassung eben nicht zu überwinden sein. Und darum leide ich um ihn, als wäre er mein Vater oder Bruder. Der Fremde sprach wie mitfühlend: Ursus, dein Leid ist nicht größer als das des Meisters. Und so will ich dir weiter sagen, eben um alles Leid erlösen zu können, musste der Meister durch diesen Tod hindurchgehen. Sage mir, ist die herrlichste Lehre, begleitet von wunderbaren Taten, wohl etwas wert? So der Künder der Lehre das Gegenteil tut? Oder glaubst du, dass die reinste Lehre Menschenleben überdauern könnte, wenn sie keine Seele hätte? Die Lehre Jesu von einem neuen Leben im Menschen war durchdrungen vom Wahrheitsgeiste aus Gott. Aber geboren wurde sie in seiner Seele. Früh lernte er das Leid kennen und in sich erfahren. Und frühzeitig begann sein großes Werk, das allen Seelen die Erlösung vom Leid bringen sollte. Mit seiner Lehre von der göttlichen Kraft der selbstlosen Liebe gab er der Menschheit seine Seele. Doch zuletzt konnte er nicht anders handeln, als auch noch das Schwerste zu vollbringen: seine eigene Seele für alle gottfernen Wesen als Opfer darzubringen. Sterben am Kreuze ist gewiss nichts Großes, aber freiwillig sterben, um die Brüder von allem Leid zu erlösen, ist Großes. Jesu Sterben am Kreuze ward zur vollen Hingabe seiner Seele in den Willen Gottes und offenbart nun allen den Sieg seiner Liebe über alle Sünden der Welt. Jesu Liebe rang um die durch Irrtum gefesselten Seelen der Menschen. Er wollte sie befreien vom Hang zum irdisch vergänglichen Scheinleben und wollte ihnen das ewige Leben zeigen. Durch die Erweckung des Geistes, der reinen Liebe im Herzen. Ja, er will seine eigene, von allen irdischen Fesseln nun befreite Seele allen denen geben, die seine erprobte Lehre von den inneren Wegen zur Erlösung der Seelen anerkennen und ihm auf diesem Wege nachfolgen wollen. Ursus horchte mit gespannter Aufmerksamkeit. Der Fremde sprach weiter: Wenn du nun diese Tatsache richtig erfasst hast und durchdrungen bist von seinem heiligen Werk des Erlösenwollens, dann schenkst du deine Seele Jesu und nimmst dafür die seine an. Der Opfertod Jesu wird dir dann zum leuchtenden Symbol allem Erdenleid Erlösung bringen zu wollen. Und je mehr du erlösend zu wirken versuchst, umso mehr wird deine Seele selber erlöst von dem noch Unvollkommenen in ihr. Diese unüberwindliche Kraft der leiderlösenden Liebe aber ist das Leben aus Gott in seiner frei gewordenen Seele. Bist auch du bereit, in diesem Sinne Jesu und sein Opfer zu verstehen? So öffnest auch du dein Herzenstor diesem Geiste aus Gott, der in Jesu Seele als Kraft und Leben zum Ausdruck gelangte. Und dann erst wirst du verstehen, wie es Jesus erging, indem die freiwillige Hingabe seiner Seele bis in den Tod zum völligen Einswerden mit dem ewigen Gottesgeiste ward. Immer aufmerksamer hatte Ursus zugehört. Nun rief er bewundernd: O Freund, musst du aber Jesus gut gekannt haben, dass du ihn so vertreten kannst. Du gabst mir ein neues Licht, und ich fange an, dies alles nun ganz anders zu betrachten. Aber noch eine Frage. Bis jetzt war nur die Rede vom Geist, vom Wesen und von der Aufgabe des Meisters. Er ist tot. Sein Geist und seine Lehre lebt in dir und im Herzen vielleicht vieler Jünger und Freunde. Aber wo lebt er selbst? Er in seiner ganzen Persönlichkeit. Da nun nach den Belehrungen der Fischer Jesu einen unzerstörbaren Leib trägt, muss er doch irgendwo sich aufhalten. Und so frage ich, bin auch ich fähig, ihn jetzt noch einmal zu sehen und zu sprechen? Der Fremde antwortete liebreich: Mein lieber Ursus, es ist immer wieder deine Sehnsucht, die dich diese Frage stellen lässt. So will ich dir sagen, ja, auch du wirst befähigt werden, ihn zu sehen und zu sprechen. so du mit dir selber in Ordnung kommst. Dann erst werden deine Sinne gerichtet sein auf das neue Leben, welches der Meister ja allen vorlebte. Sein Aufenthalt aber ist dort, wo liebende Herzen ihr ganzes Wollen geöffnet halten für die Erfüllung seiner Liebesaufgaben. Frage aber nun nicht mehr, sondern überschaue dich selbst in deiner inneren Welt. Dann wirst du finden, so du ganz dem Meister dienen willst, was zu deinem Heile notwendig ist. Siehe, dort in der Ferne liegt das Haus des Bruders Markus. Ich aber bleibe noch etwas zurück, da ich weiß, deine Freunde erwarten dich und möchten das Resultat deines Besuches im Fischerdörfchen wissen. Ursus wollte durchaus mit dem Manne noch zusammenbleiben, aber es blieb bei dem Gesagten. So schwang er sich auf sein Gefährt und auf baldiges Wiedersehen, rief er dem Zurückbleibenden nach. War es richtig, dachte er, dass ich den Jünger des Herrn zurückließ? Ich hätte doch noch bei ihm bleiben müssen. Und so drehte er sich um, gewahrte aber niemanden mehr. Es ist doch nicht möglich, dass er verschwunden ist, fragte er sich. Und so lenkte er sein Gefährt um und fuhr zurück. Aber nirgends war etwas von ihm zu sehen. Wieder ein neues Rätsel. Ein Mann verschwindet von der Oberfläche innerhalb weniger Minuten. Er hielt sein Gefährt an und suchte mit scharfen Augen die ganze Umgebung ab. Aber nichts war zu entdecken. Es wird sich ja aufklären, denn er hat versprochen, nach dem Heilbad zu kommen, dachte er weiter. Aber es war seltsam, welche Ruhe ich in der Nähe dieses fremden Mannes empfand und wie genau er den Meister kannte.